Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 98. Wir sind weiterhin in der sozialpädagogischen Fallarbeit. Heute Teil 4, das wird der vorletzte Teil, wird auch der letzte Input-Teil, denn der Teil 5 wird dann ein Fallbeispiel werden, was wir in der Prüfung hatten, den Fall, den wir da hatten und wie wir das so aufgezogen haben, um das nochmal alles hier zu illustrieren, was wir hatten dann in diesen 4 Folgen. Aber heute geht es um die Handlungsmethodik. Genau, da wir in der letzten Folge das Handlungswissen und die Handlungsethik hatten, fehlt jetzt natürlich das Kernstück, also die Methodik. Und die Quelle ist ja wieder die Grundlagen der integrativen Fallarbeit von Wolfgang Preis. Da steht wieder alles drin, was wir brauchen. Und genau, da geht es so um so ein Phasenmodell von 11 Phasen. Und das werden wir uns heute genau angucken. Und vor allen Dingen bei der Situationsanalyse und bei der Interpretation werden wir heute den Fokus drauf legen, weil sich das auch sehr stark auf das bezieht, was wir in den letzten Folgen hatten. Und ja, wie ich jetzt glaube ich schon in jeder Folge gesagt habe, wir brauchen jetzt wirklich so ziemlich alles aus den vorhergehenden Semestern und vor allen Dingen aus den vorhergehenden Folgen, um hier jetzt gut einsteigen zu können, dass das auch alles irgendwie Sinn ergibt. Genau, und wir haben nur 2 große Punkte. Das erste ist das Phasenmodell, überhaupt erstmal das kurz vorzustellen. Und dann geht es auch mit zweitens in die 11 Handlungsschritte rein. Und dann sind wir fertig. Klingt gar nicht so viel, wird es aber tatsächlich doch. Also ich glaube, es wird eine etwas längere Folge mal wieder. Und genau, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. In Punkt 1, das Phasenmodell. Also es geht ja um das Phasenmodell der integrativen Fallbearbeitung nach Wolfgang Preis. Und da haben wir so eine idealtypische Abfolge von Handlungsschritten. Und da haben wir, falls ihr jetzt wieder euch die Zusammenfassung vom Discord runterladet oder vielleicht das Buch sogar selber irgendwie da habt, haben wir hier so 3 Spalten. Handlungswissen, Handlungsmethodik und Handlungsethik, die sind uns natürlich schon bekannt. Und genau, das bedeutet quasi, dass wir in jedem Schritt haben wir eine Handlungsmethodik, das macht so den Schritt aus in dem Phasenmodell. Und dann ist immer die Frage, was brauchen wir dafür für ein Wissen und was brauchen wir für eine Ethik? Auf das Wissen gehen wir ein bisschen mehr noch ein, auf die Ethik jeweils zu den Schritten immer mal so ein bisschen, aber jetzt nicht so den Schwerpunkt drauf. Ja, einerseits wäre es dann auch zu voll und ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel drüber reden. Andererseits ist es bei der Ethik ja auch eine Haltungsfrage immer. Und wenn ich da schon einiges verinnerlicht habe, dann werde ich offenbar die Ethik auch berücksichtigen, ohne das explizit zu tun oder explizit genau zu wissen, was ist jetzt zum Beispiel im zweiten Schritt Verfahrensethik genau. Ja, also wir halten da den Ball ein bisschen flach, vor allen Dingen bei der Ethik, aber jetzt geht's erstmal los. Was sind denn die Phasen? Also wir haben als erstes die Kontaktaufnahme, das ist die Handlungsmethodik, das Handlungswissen dazu ist das Zugangswissen, also Wissen, wie ich quasi so Prozesse starte, mit Menschen in Kontakt gehe. Und die Handlungsethik ist dann natürlich die Zugangsethik, also was ist da alles ethisch gesehen zu beachten. Dann geht es in die Klärung der Arbeitsgrundlage, da brauche ich das Verfahrenswissen und die Verfahrensethik. Dann geht es in die Arbeitsvereinbarung, brauche ich Kontraktwissen und Kontraktethik. Ich gehe dann in die Situationsanalyse, wie gesagt, das wird unser Schwerpunkt. Da brauche ich das Explorationswissen, also das ganze Wissen aus den ganzen Kontexten, die wir das letzte Mal hatten in der letzten Folge. Und die Explorationsethik halt auch, das ist dann auch immer eine Frage von Verantwortung und auch wie verhalte ich mich mit meinem Wissen gegenüber Menschen. Wir haben dann die nächste Phase, in die wir auch noch ein bisschen intensiver reingucken, das ist die Hypothesenbildung bzw. die Interpretation. Da brauche ich dann Erklärungswissen und die Interpretationsethik. Das wird dann nochmal spannend. Danach haben wir die Prognose oder auch Sozialprognose. Da brauche ich prognostisches Wissen und die Prognoseethik. Dann geht es in die Zielbildung bzw. Hilfeplanung. Da brauche ich dann Managementwissen und Planungsethik. Als nächstes kommt die Intervention. Da brauche ich natürlich Interventionswissen und Interventionsethik. Dann die Reflexion und Fortschreibung. Reflexionswissen und Reflexionsethik brauche ich hier. Die Ablösung und Integration. Da brauche ich das Integrationswissen und die Ablösungsethik. Und der letzte Schritt ist dann die Evaluation. Brauche ich natürlich Evaluationswissen und Evaluationsethik. Ja, also von den Begriffen her jetzt erstmal sehr logisch, noch nicht so sehr mit Inhalt gefüllt. Aber wie gesagt, wir gehen auf das eine mal mehr oder mal weniger ein. Und so werden wir uns jetzt in Punkt 2 durch diese 11 Handlungsschritte hangeln. Genau, wie gesagt, Fallbeispiel ist in der nächsten Folge geplant. Zusammen mit Moni werden wir da unseren Prüfungsfall nochmal vorstellen und auch die ganzen Schritte durchgehen, wie wir da an unseren Fall rangegangen sind. Aber jetzt starten wir rein mit dem ersten Schritt, die Kontaktaufnahme. Das ist noch recht chillig, würde ich sagen. Da geht es erstmal darum, wir haben ja eine Annahme, warum Menschen Kontakt zu uns aufnehmen, wenn wir jetzt in einer Stelle sind, wo wir so wirklich klassische Fallarbeit machen. Und da können wir davon ausgehen, dass Betroffene häufig in seelischen und oder materiellen Ausnahmesituationen sind. Eher weniger Klarheit über Erwartungen, Vorgehen und Eigenleistung haben. Und der Einstieg je nach Grad der Freiwilligkeit schwankt. Ja, es kann sein, eine Person kommt freiwillig, es kann aber auch sein, dass das einer Person auferlegt wurde. Dann ist da natürlich so ein Zwangskontext dabei, die dann die ganze Sache nochmal schwieriger macht. Da kommt dann hier auch die Handlungsethik mit rein, also das wäre dann hier die Zugangsethik. Dann sage, okay, kann ich das mit mir vereinbaren, dass hier Leute irgendwie gezwungen werden, mit mir Kontakt aufzunehmen, möchte ich das überhaupt und wie kann ich das dann auch rechtfertigen, falls das so ist. Genau, diese Klarheit, also wenig Klarheit über Erwartungen, Vorgehen und Eigenleistung. Also ich würde schon sagen, dass wenige Menschen wissen, was soziale Arbeit da eigentlich genau macht oder auch viele Menschen, die jetzt beispielsweise zum Jugendamt gehen oder gehen müssen, haben meiner Meinung nach keine richtige Vorstellung davon, was da eigentlich passiert und was die Aufgabe von den Menschen ist, mit denen ich da in Kontakt treten kann, was für Hilfen mir auch ermöglicht werden können. Denn meistens herrscht ja wirklich das Bild vor, das Jugendamt ist dazu da, um Kinder wegzunehmen und damit auch immer eine Angst. Und da haben wir, würde ich schon sagen, auf jeden Fall ein Imageproblem. Genau, und das gibt es alles so zu beachten, vor allen Dingen, wenn dann Menschen kommen und da vielleicht auch Ängste haben oder auch sich, also können ja auch freiwillig da sein und trotzdem Ängste haben, sich so durchgerungen haben, weil sie zum Beispiel in der Familie oder mit den Kindern, jungen Menschen irgendwas nicht gut läuft, dass wirklich professionelle Hilfe und Unterstützung gebraucht wird, aber wahrscheinlich dann in vielen Fällen trotzdem diese Angst immer mitschwingt, okay, wenn ich das nicht alleine packe, erstmal ist das so ein Eingeständnis von, ich schaffe das nicht selber und zweitens auch die Frage, ja, was können die dann eigentlich machen, können die mir das Kind wegnehmen oder was auch immer. Ja, das sind dann so ethische Sachen, die ich da beachten kann, auch so, also zählt auch so zum Wissen rein, zum Zugangswissen, weil da kann ich mir ja auch zum Beispiel Studien ansehen, wie Menschen so, wie deren Meinung darüber ist, was zum Beispiel beim Jugendamt so passiert und was es da alles so gibt. Genau, da haben wir Schritt 1, die Kontaktaufnahme. Im Schritt 2 geht es dann in die Klärung der Arbeitsgrundlage. Da geht es darum, vor allen Dingen wechselseitige Erwartungen einzuschätzen. Ja, nicht nur mein Gegenüber hat Erwartungen, auch ich selber bringe ja immer Erwartungen mit, die ich dann natürlich transparent machen sollte. Da sind wir wieder bei der Ethik, ne? Zum Beispiel in der Berufsethik ist auch die Haltung der Transparenz niedergeschrieben. Das wäre dann hier so ein Punkt. Wir bauen ein oder versuchen, den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu begünstigen, quasi von unserer Seite. Das ist ja immer eine Koproduktion, auch ein Punkt aus der Ethik, dass wir nicht da irgendwas auferlegen, sondern mit den Menschen, die zu uns kommen, zusammen ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dann zusammen auch an ihrer Lebenslage oder was auch immer daran arbeiten gemeinsam. Es gibt so ein paar Prinzipien und Rahmenbedingungen, die transparent zu machen sind. Und das sind die formelle Zuständigkeit, die institutionellen Möglichkeiten, die Organisationsstruktur, aber auch die Grenzen der eigenen Arbeit. Also was kann ich hier nicht leisten? Aber auch da könnte man ja schon wieder rangehen mit, ja gut, aber es gibt ja Stellen, die dann genau dort eine Schnittstelle bilden, die dann ab dort übernehmen, wo man dann zum Beispiel vermitteln könnte oder was auch immer. Und natürlich Kosten- und Mitwirkungspflichten, das ist halt, habe ich hier mal in Klammern gesetzt, das ist dann halt wirklich, wenn es zum Beispiel um eine erzwungene Teilnahme geht, ich denke gerade an sowas wie Jobcenter und Kosten, ist halt immer so die Sache, wenn Leute das wirklich privat tragen müssen, das ist natürlich immer eine schwierige Situation. Und das kann sich ja dann auch stark aufs Vertrauensverhältnis auswirken. Und wir haben so berufsspezifische Basisinformationen, das sind also die auch transparent sein sollten. Das sind die Methoden, die wir anwenden, unsere Berufsrolle und unser Selbstverständnis, der Daten- und Vertrauensschutz, sozialarbeiterische Herangehensweise insgesamt, also auch Haltungsaspekte. Und daraus kann dann letztendlich die Passung von Hilfebedarf und Angebot entstehen. Also erst wenn mein Gegenüber überhaupt weiß, okay, was kann ich hier erwarten, was wird mir hier angeboten und wo sind die Grenzen, kann das schon dabei helfen, irgendwie besser zu artikulieren, okay, was erwarte ich mir jetzt gerade hier für eine Hilfe? Und das ist dann diese Arbeitsgrundlage und die wird im zweiten Schritt geklärt. Natürlich ist jetzt hier vom Wissen her, kann man hier jetzt ganz viel aus der Beratung irgendwie heranziehen. Beratung wird übrigens das nächste Thema, also das nächste Teilmodul, was wir uns angucken. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu fett, denke ich, das hier alles mit reinzunehmen schon. Und da gehen wir dann lieber nochmal ganz von vorn und ganz gesondert drauf ein. Damit hätten wir schon Schritt 2 abgeschlossen, die Klärung der Arbeitsgrundlage. Dann geht es in die Arbeitsvereinbarung bzw. in den Kontrakt. Es werden Regeln definiert, auch in der Koproduktion, und diese werden dann verbindlich abgesprochen und müssen dann auch verbindlich gelten für die weitere Zusammenarbeit. Ja, zum Beispiel geht es auch darum, wird mit Terminabsagen umgegangen beispielsweise. Ne? Also wenn ich irgendwie dreimal Termin mit Menschen mache und die kommen nicht ich melde mich dann vielleicht bei denen oder die melden sich und sagen, oh ja, nee, habe ich ja gar nicht geschafft, da hatte ich dies oder jenes, können wir natürlich vereinbaren, okay, wenn es zu Absagen kommt, irgendwie mindestens eine Stunde vorher, wenn es irgendwie einzurichten ist in der Lebenslage gerade, das wäre schon wichtig, damit ich dann meine Zeit auch irgendwie anders nutzen kann, beispielsweise. Ja, was wird dadurch bestimmt durch diese Arbeitsvereinbarung? Einmal die Beziehung der Beteiligten. Hier ist auch wieder die Machtreflexion ein großer Punkt. Der Umgang mit Verantwortung, wie zum Beispiel das mit den Terminen, was ich gerade gesagt hatte. Gegenseitige Rechte und Pflichten, ja, das hat natürlich auch alles eine rechtliche Komponente. Richtung und Verlauf, also wo geht es eigentlich hin und wie starten wir jetzt und wie geht es dann weiter? Und die formellen Rahmenbedingungen, die natürlich entweder auch von Gesetzen oder von der Organisation oder was auch immer mitgebracht werden. Und ganz konkret könnten das sein, der Ort, also wo findet welche Hilfe statt, die Dauer, also wie lange sind die einzelnen Treffen zum Beispiel, die einzelnen Beratungen, der Zeitrahmen, dass man so den ganzen Hilfeprozess in etwa in den Zeitrahmen packen könnte oder sagen kann, okay, wir können auf jeden Fall so und so lange oder wir müssen mindestens so und so lange. Dann haben wir Termine, ne, die vereinbart werden. Kosten ist halt wieder so eine Sache, die ich in Klammern setzen würde. Die Häufigkeit des Kontaktes, also auch in welcher Frequenz überhaupt der Kontakt erhalten wird. Und kurzfristige, mittelfristige und langfristige Zielsetzungen. Ja, dass wir auch wirklich uns darüber unterhalten, okay, was brennt jetzt eigentlich gerade? Was steht vielleicht auch einem längerfristigen Prozess im Weg? Das gucken wir uns erstmal an und gehen dann dahin, okay, was ist denn eigentlich das Große, was da drüber steht? Was ist das Fernziel quasi, was erreicht werden soll? Und das wird in der Arbeitsvereinbarung dann festgehalten. Genau, die gibt es natürlich nicht in jedem Arbeitsfeld, diese Arbeitsvereinbarung. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein idealtypischer Ablauf hier. Das werdet ihr dann auch merken, wenn wir den Fall vorstellen, dass man das je nach Einrichtung, je nach Thema, je nach Person auch immer ein bisschen anders gestalten kann. Und dann sind wir schon im Punkt 4, im Kernstück, nämlich in der Situationsanalyse. Und hier holen wir jetzt diese ganzen Kontexte wieder raus. Ja, die personellen Kontexte, die sozialräumlichen Kontexte, die strukturellen Kontexte und die ökosozialen Kontexte. Ich glaube, so hießen die letzten. Genau. Wir hatten uns die schon angeguckt, was die so bedeuten, wie die sich voneinander unterscheiden, aber auch was die miteinander zu tun haben, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Und hier ist es in dem Buch von Wolfgang Preis immer in Inhalt und methodisches Vorgehen geteilt und das habe ich jetzt einfach so übernommen. Und wir gehen mal rein. Als erstes haben wir den intrapersonellen Kontext. Wir erinnern uns, das ist so innerhalb einer Person und da haben wir zum Beispiel den Punkt Lebenslauf bzw. Biografie. Vom Inhalt her können wir sagen, ein Lebenslauf, da lässt sich dran sehen, was für Lebenserfahrung quasi eine Person gemacht hat. Also jetzt nicht unbedingt dieser standardisierte Lebenslauf, sondern so eher Lebensgeschichte vielleicht. Wir können feststellen, was für Lebenserfahrung hat die Person gemacht. Und daraus, aus diesen Erfahrungen, entsteht ja eine spezifische Lebenslage. Ja, und das erfahren wir einfach in dem biografischen Dialog. Wir erfragen und interessieren uns für den Lebensverlauf. Die Biografie eines Menschen lassen viel erzählen und können dann daraus ein besseres Bild bekommen, in welcher Lage sich diese Person auch aus welchen Gründen gerade befindet. Methodisch, wir strukturieren und teilen Lebensphasen ein, also das können wir machen, da haben wir verschiedene Modelle, wie zum Beispiel Erikson und sowas. Kann man natürlich auch viel Kritik dran haben. Ich finde, man kann das auch immer sehr viel freier gestalten. Gerade diese Phasen finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber natürlich erstmal zur Komplexitätsreduktion ist das natürlich eine gute Sache. Konzentration auf der erzählerischen Schwerpunktsetzung der Betroffenen. Auch klar, ne? Es geht nicht darum, die ganze Zeit, was wir meinen oder denken. Es geht vor allen Dingen darum, dass das Gegenüber erzählt. Und es soll auch ein autobiografisches Erzählen sein. Ja? Also lebensgeschichtliche Kompetenzen und eine Förderung der Selbstdarstellung auch. Ja? Das ist schon, das ist eigentlich schon dann im Prozess, was einer Person schon zugutekommen kann, wenn sie einfach mal selbst ihre Geschichte erzählt, vielleicht dann auch so verschiedene Verbindungen schon verknüpft oder Annahmen auch artikuliert. Die Nähe-Distanz-Steuerung, ich finde Steuerung ein bisschen schwierig, aber heißt ja halt so, durch den Wechsel zwischen personenzentrierter biografischer Betroffenheit und sachorientiertem Interesse. Na, also wenn jetzt eine Person immer tiefer erzählt von sich und vielleicht in einer schwierigen Phase war, da wird es sehr emotional und geht da sehr tief rein und es wird vielleicht so eine Nähe dadurch aufgebaut. Ja? Die Person öffnet sich uns, erwartet von uns vielleicht auch irgendwie so Anteilnahme, Mitgefühl, was wir auch natürlich zeigen auf eine authentische Art und Weise, aber das hat ja auch eine Grenze, da wir eine professionelle Arbeitsbeziehung eingehen wollen. Und da können wir dann zum Beispiel so sachorientierte Fragen einfach mal dazwischenhauen, damit wir einerseits wirklich an die Informationen kommen, die wir für unsere Analyse als wichtig empfinden und auch so ein bisschen die Distanz wieder aufzubauen, um die Rollen wieder ein wenig besser zu schärfen. Da sind wir dann beispielsweise wieder in der Ethik. Ja, das war jetzt so Lebenslaufbiografie im intrapersonellen Kontext. Als nächstes haben wir Vitalität als Thema, also die körperliche und psychische Verfassung. Inhalt ist hier so ein körpernahes Gemeingefühl, heißt das hier, oder auch Grundstimmung. Also erstmal auch wirklich situativ, okay, wie sind Sie, wie bist du heute hier, so, wie geht's dir, wenn es dir gut oder nicht so gut geht, was glaubst du, woran das jetzt gerade aktuell liegt und wie ist es eigentlich so generell? So geht es dir öfter so, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch sagt, ja, irgendwie müde, geschafft, könnte man fragen, ja, geht es dir regelmäßig so? Ist das öfter oder ist das heute eher so eine Ausnahme, vielleicht schlecht geschlafen? Und da kann man vielleicht auch schon mal so ein bisschen was aufnehmen und dann möglicherweise in so eine Thematisierung der körperlichen und psychischen Verfassung der Betroffenen und in eine Krankheitsgeschichte damit auch zu gehen, wenn das ein Thema sein sollte. Genau, da ja auch irgendwie die Grundlage, die eigene Gesundheit so als eine Grundlage begriffen werden kann oder vielleicht sogar sollte, um dann weitergehen zu können. Methodisch, also ganz klar, ne, haben wir einen Verdacht auf schwerwiegende körperliche, geistige oder seelische Erkrankung, dann geht es natürlich um eine Überweisung. Das ist nicht unser Arbeitsfeld, nicht unsere Profession. Wir machen keine medizinischen Diagnosen oder sonst irgendwas, sondern da müssen wir dann wirklich vermitteln. Die sozialarbeiterische, in Klammern oder in Anführungszeichen, Behandlung kommt erst nach der medizinischen oder und psychiatrischen Behandlung. Ja, also die hat dann erstmal Grundlage. Beispielsweise könnte ja ein Mensch auf eine psychische Erkrankung haben, die sich vielleicht auch sehr stark in so Gesprächen zeigt und unsere Arbeit vielleicht auch ziemlich stark erschwert oder einfach Gedanken die ganze Zeit hin und her wuseln und da gar nicht sich auf dieses Gespräch richtig konzentriert werden kann und da vielleicht wirklich psychische Erkrankungen eine Rolle spielen, dann wäre es natürlich besser, wenn das erstmal separat als erster Schritt mit einer Überweisung beispielsweise erfasst und auch behandelt wird, damit wir dann überhaupt in eine sozialpädagogische oder sozialarbeiterische Arbeit einsteigen können. Und gibt es natürlich auch so Strategien, die hatten wir ja auch schon, mit so Symptomverschiebung oder Verleugnung, die so also wirklich auf dieses Nicht-Erkennen, Nicht-Wahrhaben-Wollen, was es da alles gibt, das können wir alles beobachten. Damit müssen wir dann auch nach unserer Berufsethik natürlich auch wieder sensibel umgehen. Wäre jetzt vielleicht nicht die beste Idee zu sagen, ja nee, du sagst zwar, dir geht's gut, aber hier ist ganz klar zu erkennen, du hast dies und das. So geht es natürlich auf gar keinen Fall, ja, sondern das Gegenüber hat in dem Moment die Definitionsmacht über sich selbst und ist Expertin über sich selbst. Und auch das müssen wir immer berücksichtigen. Deswegen sollten wir mit solchen Überweisungen, falls es dazu kommen sollte, wirklich sehr sensibel umgehen. Da sollte auch erst so eine gewisse Arbeitsbeziehung entstanden sein, damit wir sowas thematisieren. Nächstes Thema im intrapersonellen Kontext ist die Persönlichkeit. Ja, je nach Persönlichkeitstheorie können wir halt hier verschiedenen Rahmen drumlegen. Es ist halt sehr komplex, ne? In jeder Theorie. Die Persönlichkeit zu erfassen dauert lange und ist teilweise sehr schwierig. Zur Komplexitätsreduktion können wir das genauso machen, wie wir das hier bei der Fallbearbeitung machen. Wir können das in einzelne Komponenten zerlegen und isoliert betrachten. Natürlich haben wir da auch die Gefahr, dass wir den Menschen in ihrer oder seiner Gesamtheit nicht mehr wahrnehmen und das verloren geht. Aber es hilft uns erstmal, so einzelne Aspekte zu erfassen und die dann auch wieder zusammenzubringen mit all ihren Widersprüchen in all der Komplexität. Das könnte ja dann der nächste Schritt sein. Und so können wir halt sicher gehen oder was heißt sicher gehen, das eigentlich weniger. Aber wir können darauf hinwirken, dass halt diese Gesamtheit nicht verloren geht, sondern dass wir genau das beachten. Und das versuchen wir ja hier auch. Ne? Wir zerlegen jetzt hier die Situationsanalyse in diese großen Kontexte. Wir sind im personellen Kontext, den zerlegen wir weiter, sind da jetzt im intrapersonellen Kontext und gucken uns im intrapersonellen Kontext weitere Zerlegungen an und sind jetzt hier gerade in der Persönlichkeit, um das einfach besser verstehen zu können, damit das nicht wie so ein riesiger Brocken vor uns liegt und wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Methodisch kann man sich hier auf die humanistische Psychologie zum Beispiel stützen, ja, Selbstthematisierung der Betroffenen fördern oder die non-direktive Gesprächsführung nach Rogers. Würde ich jetzt mal nicht tiefer drauf eingehen, sondern da, wenn euch das jetzt wirklich interessiert oder ihr denkt, oh ja, das wäre an der Stelle cool, das hätte ich gern drauf, dass ihr euch da gern selber zu belest, euch damit beschäftigt. Wir haben noch ein weiteres Thema und zwar die Verhaltensdisposition. Vom Inhalt her geht es hier erstmal um das Erleben aus beobachtbarem Verhalten zu erschließen. Also wir beobachten Verhalten von Menschen und können daraus erschließen, oder was heißt erschließen, natürlich immer in Koproduktion, ne? Auch mit Erfragen und Paraphrasieren, wie die Menschen, wie deren Erleben einfach gerade ist. Ja, und über Fremd- und Selbstbeurteilung wird es dann berücksichtigt. Also das ist das mit der Koproduktion, ne? Es geht immer ein Hin und Her. Und diese Verfestigung von Verhaltensdispositionen, ja, das kann so, ja, Haltung und Gewohnheiten sind das ja vor allem, die wir mitbringen, ne? Wie gehen wir damit um, wenn eine solche Situation passiert? Ja? Wie gehen wir mit Stresssituationen um? Wie gehen wir mit, weiß ich nicht, allem Möglichen um? Und da wollen wir dann alternative Handlungsmöglichkeiten und auch alternative Problemlösungsstrategien letztendlich erarbeiten. Und die sind ja aber erschwert, wenn wir starke, verfestigte Verhaltensdispositionen haben, die dann schon so sehr automatisch ablaufen. Ich zum Beispiel jemand bin, der einfach sich oder einfach selbst erlernt hat, in Stresssituationen quasi aus dem oder Stresssituationen zu versuchen, aus dem Weg zu gehen, in Stresssituationen selber eher so Flucht zu ergreifen, ist natürlich so eine alternative Problemlösungsstrategie, wirklich im Moment des Stresses da zu versuchen, trotzdem noch einen kühlen Kopf zu bewahren, irgendwie zu gucken, wo ist gerade die Ursache und was ist gerade ganz konkret wichtig zu tun. Das wird dann erschwert, weil das eben so verfestigt ist. Methodisch können wir hier über Motivation gehen. Ne? Wir können Motivation für Verhalten ergründen. Das ist natürlich nur indirekt möglich, weil selbst wenn eine Person das so erzählt, natürlich ExpertInnen in eigener Sache, aber wie sehr uns das auch bewusst ist oder wie das auch kommunizieren können, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und da müssen wir halt beobachten, analysieren, thematisieren, immer wieder transparent machen, was wir gerade machen, wie wir gerade analysieren und das auch immer wieder zur Verhandlung stellen mit den Menschen, mit denen wir gerade arbeiten. So viel zum intrapersonellen Kontext. Gehen wir weiter in den interpersonellen Kontext. Ne? Da geht es schon so um die näheren Beziehungen im Umfeld. Zum Beispiel in eine dyadische Beziehung. Eine dyadische Beziehung ist eine relativ stabile und verlässliche Beziehung, eigentlich immer aus zwei Menschen, also der Einfachheit halber würde ich es jetzt mal hier so definieren, dass das so eine Zweierbeziehung ist und diese stellen vor allen Dingen die Basis zur Befriedigung wichtiger sozial-emotionaler Grundbedürfnisse dar, vor allen Dingen in einer modernen Gesellschaft. Ja, da ist viel so auf Persönliches, auf Rückzugsräume, auch Individualismus und eben stark auf so Zweierbeziehungen. Da gibt es so reziproke Motivationen, emotionale Verschränkung, die für die betroffenen AdressatInnen sehr entlastend sein kann. Und in der sozialen Arbeit werden wir halt oft mit konfliktträchtigen dyadischen Beziehungen konfrontiert. Natürlich haben wir auch dyadische Beziehungen, wo sehr viele Ressourcen für Menschen drin liegen. Wir haben ja auch eher einen ressourcenorientierten Blick, aber wenn ich davon ausgehe, dass ein Mensch sich wirklich Hilfe sucht, dass es zu so einer Fallarbeit kommt, dann geht es vermutlich eher um konfliktträchtige dyadische Beziehungen. Zum Beispiel durch asymmetrische Beziehungsformen, durch wechselseitige Kolonialisierungsbestrebungen. Finde ich ziemlich krass hier das Wort, aber ne, so eine gegenseitige Vereinnahmung, Sprachlosigkeit, gegenseitige Abhängigkeiten, Erziehungs- und Umerziehungstendenzen, Probleme mit Nähe und Distanz oder auch sexueller Gewalt. Ja, und das können wir dann natürlich noch erweitern, aber das wären jetzt mal so ein paar große Themen, die in so einer dyadischen Beziehung problematisch sein oder Konflikte auslösen können. Vom methodischen Vorgehen her ist es natürlich immer schwierig, über so intime Privatangelegenheiten zu sprechen. So eine dyadische Beziehung gehört ja auf jeden Fall dazu. Da regen sich oft Widerstände. Wir könnten hier einen systemischen Ansatz fahren und sagen, was beide angeht, können nur beide lösen. Man könnte, wenn da jetzt wirklich ein starkes Problem, eine starke Beeinträchtigung in so einer Beziehung gerade steckt, könnten zum Beispiel beide Menschen zu einer Beratung kommen. Und das könnte dann auch andere Formen, andere Interventionsformen geben. Die Grundregeln dabei sind natürlich keine Ratschläge, ne? Wir sind keine Ratgeber. Höchstens, wenn wir nach einem Rat gefragt werden, aber auch da sollten wir sehr sensibel mit umgehen, aufgrund des Machtverhältnisses, da wir ja diese ExpertInnenrolle nun mal haben in dem Moment. Jede Person über sich selbst, ja, es geht nicht darum, dass die eine Person darüber erzählt, wie die andere Person ist, sondern es geht immer um mich selber. Und jetzt steht hier noch keine Fragen, da bin ich gerade ein bisschen unsicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich darum geht, dass ich nicht noch weiter nachbohre oder nachfrage an bestimmten Stellen, sondern wirklich den Leuten überlasse, was sie erzählen wollen und dass sie da auch, wenn sie nicht weiter erzählen, damit ihre eigene Grenze klar mache, die ich respektiere, sind wir wieder in der Ethik. Eine mögliche Grundlage könnte hier Mediation oder auch Transaktionsanalyse sein. Wie gesagt, auf das Konkrete gehe ich jetzt nicht intensiver ein. Ein weiterer interpersoneller Kontext könnte die familiale Beziehung sein. Ja, also die Familie als Grundmodell sozialer Gruppen, soziale Gruppen. Das ganze Wissen brauchen wir ja eh ständig. Und da wissen wir, findet die primäre Sozialisation statt. In ständiger Wechselwirkung zur Gesellschaft natürlich auch. Familie und Gesellschaft sind ja auch ständig als Systeme in Wechselwirkung. Und da gibt es ja oft so bewusste oder unbewusste Familientraditionen und Verstrickungen. So dieses Päckchen, von dem man vielleicht redet, was man dann immer mitnimmt, was einem von der Familie gegeben wird. Dann auch die Bedeutung der Kernfamilie heutzutage in der Moderne spielt ja auch nochmal eine Rolle. Und die verschiedenen Formen von Familien, die ja auch immer diverser werden und auch immer mehr anerkannt werden. Auch wenn da natürlich noch sehr viel Luft nach oben ist. Vom methodischen Vorgehen her haben wir hier wieder eine systemische Sicht, ja, also so Familie als System. Es gibt so geschlossene Familiensysteme, also wir können hier so drei unterscheiden, geschlossene, offene und aufgelöste Familiensysteme. Und haben wir ein geschlossenes Familiensystem, dann ist das so eine Abschottung nach außen der Familie. Die Außenwelt wird eher als Bedrohung erlebt, es geht in der Tendenz um Rückzug in den Schoß der Familie. Es ist eine gegenseitige emotionale Überforderung oft da und eine Angst vor Veränderung, also eher so eine sehr konservative Haltung. Sicherheit und Geborgenheit, da Verhaltensmuster und Systemregeln bekannt sind, das entlastet natürlich unheimlich, wenn ich mich da immer auf die Familie berufen kann, immer auch erwarten kann, wie sich Menschen verhalten, wie das System Familie reagiert und wenig Spielraum aber für individuelle Entwicklung, ne? Es ist immer so im Rahmen der Familie gleichbleibend und individuell oder davon abweichend wird dann weniger gern gesehen. Wir haben aber auch offene Familiensysteme, da haben wir ein breites Spektrum von Verhaltensmöglichkeiten, die da auch erlernt werden. Und hier ist aber natürlich die Gefahr des Mangels an Integration in die Familie. Ne? Wenn das alles so sehr offen ist, dann ist vielleicht auch weniger Familienzusammenhalt, gibt dann weniger Sicherheit und wirkt sich dann natürlich auch wieder stark auf mein Leben und auf mein Wohlfühlen aus. Und natürlich die aufgelösten Familiensysteme, wo die Familienstrukturen kaum erkennbar sind, wenig Halt und Geborgenheit da ist. Das wird hier so sehr negativ beschrieben. Ich glaube, auch da kann man das wirklich auch positiv reframe oder mit einem ressourcenorientierten Blick rangehen. Denn es gibt auch FreundInnenkreise, die sind stabiler als viele Familien, die da wirklich einen großen Anker bilden können. Und die Voraussetzung für diese Arbeit ist die Mitarbeit aller Familienmitglieder. Ne? Also das ist die idealtypische Voraussetzung. Das ist natürlich nicht immer möglich. Und da haben wir schon so eine Sache, wo wir entscheiden müssen, ja, wir wollen möglichst alle natürlich dabei haben, aber auf wen können wir im Notfall verzichten, wenn sich da Leute wirklich querstellen? Und man könnte hier wirklich in eine systemische Familientherapie gehen. Na, zum Beispiel dann mit Familienskulpturen oder Genogrammen. Das letzte Thema im interpersonellen Kontext sind die sozialen Gruppenkontakte. Na, da geht es dann wirklich weiter raus aus Familie und so. Ich habe hier nochmal ein Zitat von Wolfgang Preis, Seite 81. Soziale Gruppen sind soziale Systeme von zwei oder mehr Individuen, die aufgrund charakteristischer Merkmale so miteinander verbunden sind, dass sie als zusammengehörig erscheinen, eigene Normen und Werte folgen, bestimmte Rollenbeziehungen zueinander entwickeln und gemeinsame Interessen verfolgen. Also so, wie wir uns wirklich eine idealtypische Gruppe vorstellen. Hat eine besondere Bedeutung für junge Menschen, Jugendliche vor allem, denn da geht es ja um die Ablösung der Familie. Ne? Auch wieder idealtypisch, aber tendenziell hat das da natürlich eine massive Bedeutung und trägt sehr stark zur Sozialisation auch bei. Und zur Identitätsbildung vor allem. Das ist ja dann genau der Punkt, der ja über soziale Kontakte auch vor allem stattfindet. Es geht auch viel um sichtbare Symbole, über konstruierte Zuschreibungen und unterschiedliche Ideologien, wie wir dann soziale Gruppen wieder voneinander unterscheiden können. Aber das ist ja alles auch so wieder Gruppengrundlage. Methodisch könnten wir hier auf verschiedenen Ebenen vorgehen, zum Beispiel in der Quantität und Qualität der Beziehungen. Wir können eher auf die Rollenstruktur innerhalb der Gruppen gucken. Wir können auf den Gruppendruck gucken, der entweder erlebt oder ausgeübt wird. Wir können auf Gruppenformen gucken, was es da überhaupt gibt und jede Menge noch mehr. Und ja, zum Beispiel anhand eines Soziogramms. Dazu hatten wir auch hier schon mal in der zweiten Staffel quasi eine wahnsinnig lange Folge gemacht. Also wenn ihr über Soziogramm nochmal mehr wissen wollt, das ist wirklich eine spannende Methode. Oder Technik dann eigentlich eher, um hier wirklich sauber zu bleiben mit der Bezeichnung. Dann sind wir schon im transpersonellen Kontext. Hier haben wir auch wieder mehrere Themen. Aber ich würde jetzt mal hier das eine, wirklich das große rausziehen, und zwar die Sozialisation. Ja, da ist so, das ist so das im transpersonellen Kontext. Es geht hier um einen lebenslangen Prozess der Sozialmachung und Sozialwerdung. Ja, da sind wir wieder im Thema Sozialisation. Wir haben natürlich selber Impact drauf, aber es strömt auch viel auf uns ein. Es gibt normative Orientierung durch soziokulturelle und ökonomische Verhältnisse. Dadurch werden wir halt geprägt und da haben wir halt so die Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Es geht natürlich viel um Erwartungen, die dann daraus auch wieder entstehen, aus einfach diesen normativen Orientierungen, Erwartungen an uns selber und auch Erwartungen, die wir haben. Es gibt dann diese ganzen Sozialisationsinstanzen, hatten wir auch schon in der Sozialisation alles durchgesprochen. Sozial erwünschtes Verhalten und Rollenerwartungen spielen da auch eine große Rolle. Ne? Wie möchte die Gesellschaft oder wie möchten andere Menschengruppen, wie du dich verhältst, was für Rollen du erfüllst? Und dadurch können dann natürlich auch wieder Rollenkonflikte entstehen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich, also ganz klassisch, was mir so einfällt, wenn ich in meinem Freundinnenkreis wirklich da mich sehr, sehr frei fühle, wieder wirklich sehr stark aus uns rausgehen und in meiner Familie das vielleicht eher so sehr verhalten ist, bin ich in einem Rollenkonflikt, wenn ich meine Freundinnen zu mir nach Hause einlade und meine Familie ist da, ja, dann muss ich irgendwie zwischen diesen Rollen jonglieren und am besten auch irgendwie beiden gerecht werden. Und das kann natürlich sehr, sehr schwierig werden. Wir haben so gesellschaftliche Toleranzspielräume, also wir haben so ein, na, es gibt ja nicht irgendwie, du musst dies oder das sein, um anerkannt zu sein, sondern es gibt so ein, ja, so ein Toleranzspielraum, also so ein Rahmen, in dem sich Sachen abspielen können, dass sie irgendwie sozial, gesellschaftlich anerkannt sind. Ansonsten fallen sie raus und werden oft dann als unerwünschtes Verhalten gelabelt. Und heutzutage ist halt die Mittelschicht das normative Maß. Das ist in unserer modernen Gesellschaft so. Man kann sich natürlich gerade aktuell fragen, was ist eigentlich noch diese Mittelschicht? Da können wir auch uns in verschiedene Theorien reinbegeben und vielleicht sogar feststellen, dass es diese so gar nicht mehr gibt. Aber jetzt, um das vereinfacht zu halten, ist so wirklich die Mittelschicht das, was so das normative Maß vor allen Dingen in Deutschland auch ausmacht. Wie können wir jetzt methodisch vorgehen? Na, wir haben die ganzen Teilbereiche der Sozialisation, die können wir uns angucken. Die Normorientierung, das soziale Rollenverhalten, den gesellschaftlichen Status, die soziale und berufliche Integration, die Teilnahme am kulturellen Leben und. Das sind alles so Themen im Bereich der Sozialisation, wirklich diese Teilbereiche und gucken, was passiert da eigentlich, was ist da gerade so los oder was ist da in der Vergangenheit passiert. Der Schwerpunkt liegt hier auf der interkulturellen Arbeit, auf der Arbeit mit Menschen mit Behinderung und auf Arbeit mit sogenannten sozialen Randgruppen. Ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht, was ich von der Bezeichnung halten soll, finde ich jetzt nicht so gut, aber natürlich, wir wissen, was damit gemeint ist. Da liegt halt der Schwerpunkt drauf und ja, Inklusion statt Integration, das ist ja immer so der Schlachtruf, könnte man sagen. Und das ist natürlich auch total richtig. Es geht nicht darum, irgendwie so eine Integrationserwartung zu haben und Leute irgendwo reinzupressen, sondern eine Gesellschaft so auszugestalten, dass Menschen den Zugang da rein finden und sich auch darin bewegen können, teilhaben können. Da gehen wir halt von aus, was dann wieder so der ethische Aspekt ist, dass die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben Menschenrecht ist. Und ja, wir haben dann natürlich dann diese ganzen Themen wie Habitus, Klasse, Schicht. Da gehen wir dann in ganz andere Theorien rein, zum Beispiel Bourdieu oder Reckwitz oder ja, meinetwegen sogar Marx oder sonst irgendwas. Genau, und da haben wir dann wieder dieses ganze angrenzende Wissen, unsere ganzen Wissenschaften um die soziale Arbeit rundherum, die hier wichtig wären, vor allen Dingen bei der Sozialisation. Genau, dann haben wir die personellen Kontexte schon abgehakt und gehen jetzt weiter in die sozialräumlichen Kontexte. Wir erinnern uns, wir hatten da das sozialräumliche Zentrum, was wirklich so diese kleinste Raumeinheit ist um uns rundherum, mit Rückzugs- und Gestaltungsmöglichkeiten, also wirklich so Wohnungen zum Beispiel. Ja, es geht um eine Abgeschlossenheit nach außen, um das Leben von Privatheit, Vertraulichkeit, Intimität und emotionaler Geborgenheit. Und methodisch können wir hier sagen, ja, wir können eigentlich nur darauf warten, dass Menschen davon erzählen, vielleicht so vorsichtig nachfragen, kleine Impulse geben, aber vor allen Dingen hier die Subjektivität der Menschen schätzen, ja, und wertende Begriffe unbedingt vermeiden, denn genau diese Privatheit, Vertraulichkeit, Intimität, diese Abgeschlossenheit nach außen macht das auch aus und da ist alles okay und alles ist dann auch so, wie die Person das selber beschreibt, das ist ihr gutes Recht und so haben wir das dann auch wahrzunehmen oder anzunehmen und ja, hier geht es wirklich nicht um eine ja, intersubjektive oder sogar objektive Beschreibung von irgendwas, sondern um ein ganz subjektives Erzählen über den sozialen oder das sozialräumliche Zentrum. Das nächste ist dann der soziale Nahraum. Ja, wir haben so den Lebensraum wie Dorf, Stadtteil, Wohngegend und der ist halt gestaltet dann durch die alltäglichen Außenbeziehungen. So Nachbarn, Bekannte, Kinder, Treffpunkte irgendwo. Und es geht um Kommunikations- und Erlebnisräume, so öffentliche Plätze. Wie gesagt, da ist jetzt wieder zum Beispiel die mobile Jugendarbeit so sehr spannend im Bereich sozialer Nahraum oder auch so BürgerInnenzentren. Und vom methodischen Vorgehen her haben wir hier die Perspektive der Gemeinwesenorientierung. Ja, und die Relevanz, die muss erst erschlossen werden. Also die Relevanz des sozialen Nahraums für diese einzelne Person muss erschlossen werden. Das heißt, auch hier muss die Person oder kann sie möchte, davon erzählen, davon berichten, wie ist eigentlich der Alltag so, wie läuft denn so ein Tag normalerweise ab oder kann die Person das schon so weit artikulieren, was ist eigentlich mein sozialer Nahraum, was liegen da für mich für Ressourcen vielleicht auch drin und gerade das gerät halt leicht aus dem Blick und das ist aber so wichtig, wenn wir wirklich einen ressourcenorientierten Blick haben und auch nicht nur den Fokus auf einzelne Personen, sondern auch weiter raus und letztendlich auf die gesamte Gesellschaft lenken wollen. Denn auch das ist ja Gegenstand unserer Arbeit, dass wir damit arbeiten. Und der letzte Kontext hier in der sozialräumlichen Peripherie ist die sozialräumliche Peripherie. Ja, dieses außerhalb des alltäglichen Bewegungsraums, wir hatten es in der letzten Folge schon, hier geht es um Konsum und Freizeit, Einkaufszentren, Erholungsgebiete, Freizeitmöglichkeiten, kulturelle Großveranstaltungen, Urlaubsreisen in andere Länder beispielsweise auch. Das sind ist inhaltlich, was da passiert und methodisch ist ja auch wichtig, die Relevanz für die Problembewältigung erstmal zu erschließen. Die ist oft so intuitiv und die können wir ja versuchen zu begünstigen, dass das Gegenüber das verbalisieren kann. Und das ermöglicht halt einen Perspektivwechsel und lässt vielleicht so Ressourcen zur Veränderung auch erkennen. Und zwar in eher einem weiteren Rahmen um uns herum, nicht das, was wirklich so alltäglich ist, sondern mal zu sagen, okay, es gibt hier irgendwie so ein Reiseverhalten oder es gibt da so einen bestimmten Ort auf der Welt, der wird immer wieder so als Urlaubsort quasi besucht. Was gibt es denn da eigentlich? Was ist da so eigentlich los? Wie geht es der Person dort und was liegen da vielleicht auch für Ressourcen, die sonst wieder auch sehr schnell aus dem Blick geraten? Dann haben wir den sozial-strukturellen Kontext, der dritte also. Und hier haben wir uns auch schon angeguckt, ne, die Lebenslage, Milieu- und Gesellschaftsstruktur. Hier nochmal ein Zitat von Wolfgang Preis, Seite 88. Aufgabe der sozial-strukturellen Situationsanalyse ist es, sie jeweils relevanten Strukturelementen sowie Ursachen und Auswirkungen des sozialen Wandels in ihrem Einfluss und ihrer Wechselwirkung auf die Mikrostrukturen des sozialen Handelns zu erfassen. Ja, also hatten wir auch schon, es geht wirklich um die Struktur, die Sachen ermöglicht, Gestaltungsspielräume festlegt sozusagen und was das wieder für Mikrostrukturen für Auswirkungen hat. Innerhalb der Lebenslage haben wir gesagt, so der Spielraum, um materiell, sozial und kulturell befriedigendes Leben zu führen, mit einer Kombination aus Strukturen oder auch Kapitalarten, könnte man sagen, passt jetzt nicht ganz übereinander, aber Geschlecht, Einkommen, Bildung, Beruf, Status. Und methodisch müssen wir natürlich immer erstmal beachten, okay, Ungleichheiten führen zu ungleichen Lebenslagen. Ja? Menschen haben ungleiche Lebenslagen, weil wir strukturell eine Ungleichheit in unserer Gesellschaft haben. Besonders diskriminierte Gruppen erleben natürlich eine stärkere Benachteiligung und dadurch ist die Ungleichheit der Lebenslagen da nochmal höher. Und objektive Faktoren müssen hier subjektiv bewertet werden, um daraus dann auch wirklich mögliche Hilfeformen ableiten zu können. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, deine Lebenslage ist so, weil die Struktur der Gesellschaft ist so und da müssen wir jetzt ran. Das bringt natürlich überhaupt nichts, sondern es geht darum, dieses Wissen natürlich dem Gegenüber zugänglich zu machen, zur Verfügung zu stellen, aber alles immer mit dem Ziel, dass das Gegenüber vielleicht besser befähigt ist, die eigene Subjektivität dann auch auszudrücken, auch so irgendwie klar auszudrücken oder vielleicht auch sensibel von sich selbst aus erstmal wahrnehmen zu können. Als nächstes haben wir hier im sozial-strukturellen Kontext das Milieu. Vom Inhalt her wieder Zitat, Seite 89, Bevölkerungsgruppen, die gemeinsame oder ähnliche sozialstrukturelle Merkmale besitzen und sich in gleicher Lebenslage befinden, lassen sich bestimmten Milieus zuordnen. Das hatten wir letzte Folge auch schon so. Und wie die sich auch voneinander wieder unterscheiden, durch Lebensweisen, Existenzformen oder durch Lebensauffassungen, Grundorientierung und Wertepräferenzen. Und das prägt dann wieder Einstellung und Verhalten, ne, je nach Milieuzugehörigkeit. Vom methodischen Vorgehen, da geht es darum, also wir wollen nicht eine Person in wissenschaftliche Milieus einordnen. Ja, es gibt so Milieustudien, da können wir die alle super wissenschaftlich nachlesen. Das ist wichtig, das brauchen wir, das Wissen, um unser eigenes Denken besser strukturieren zu können, um da geordnet heranzugehen. Aber es geht nicht darum, jetzt eine Person klar einem Milieu zuzuordnen, weil so funktioniert es ja auch nicht. Haben wir hier immer noch mit Menschen zu tun und nicht irgendwie mit Objekten. Und wir können aber einzelne Bereiche dieser Milieus thematisieren und dann vielleicht wirklich ein ganz zugeschnittenes, nennen wir es einfach Milieu, es muss ja nicht mal so heißen, in Co-Produktion wieder mit einer Person zusammen erschließen und dann vielleicht uns trotzdem angucken, okay, wohin tendiert das hier gerade am meisten? Gibt es da Überschneidungen und auch die Ableitungen, die aus so einer Milieuzugehörigkeit dann gemacht werden können, treffen die auf diese Person zu? Ja, da kann uns dieses Wissen auf jeden Fall sehr unterstützen. Aber auch ethisch gesehen, ne, nicht irgendwie eine Person durch Fachwissen irgendwo reindrängen, sondern das ist immer nur ein Vorschlag, immer nur eine Brille, die wir aufsetzen können und ist quasi letztendlich dann nur unsere Realität, die wir anderen aufdrücken, wenn wir das so tun würden. Und wir haben hier als dritten Punkt noch die Gesellschaftsstruktur. Na, inhaltlich die unterschiedlichen Verteilungsmuster. Dadurch entstehen halt ungleiche Verteilung von Gütern, Geld und Macht. Und durch die Neoliberalisierung der Gesellschaft haben wir eine zunehmende Entsolidarisierung. Menschen stehen weniger füreinander ein, NachbarInnen unterstützen sich weniger gegenseitig, man verleiht sich weniger Sachen, all diese Dinge. Und auch gesellschaftliche Bild, ja, durch die Neoliberalisierung. Menschen sind irgendwie persönlich für ihr eigenes Leben verantwortlich, müssen gewisse Sachen selbst auf die Reihe kriegen, wie ihr Leben verläuft, ist vor allen Dingen abhängig von der eigenen Leistung und all diese Märchen, die da immer wieder erzählt werden. Und dadurch auch Erwartungen in der Gesellschaft, die sind halt einfach in unserer Gesellschaftsstruktur heutzutage sehr stark verankert. Methodisch können wir hier vorgehen, indem wir genau diese Gesellschaftsstruktur erschließen. Also natürlich nicht während dieses Gesprächs, sondern das müssen wir natürlich vorher tun. Wir müssen wissen, wie unsere Gesellschaft gerade aussieht. Und dann können wir die Einbindung und Verortung in Systeme der sozialen Sicherheit oder Sicherung oder Beschäftigungssysteme einerseits besser verstehen von Menschen, auch was das für diese Menschen bedeuten kann. Andererseits aber auch zu sehen, okay, hier gibt es die Möglichkeit in eine Einbindung in Systeme der sozialen Sicherung, in ja, was auch immer, weil dieses Wissen ist den meisten Menschen ja gar nicht so gut zugänglich. Auf der individuellen Ebene könnte es bedeuten, es geht hier darum, Sozialleistungen zu erschließen, die einer Person zustehen, die eine Person haben könnte, um materiell ihre eigene Lebenslage zu verbessern. Und auf der sozialpolitischen Ebene für die Interessen unserer Klientel einzutreten und da auch zu fordern, okay, wenn ich hier einen Menschen sitzen habe und der kommt in seiner Lebenslage, egal was er tut, einfach oder sie, einfach nicht hin mit den materiellen Ressourcen, dann ist meine sozialpolitische Aufgabe, das auch zu kommunizieren, auch nach außen zu geben. Ja, es gibt hier irgendwie ein Defizit und der Sozialstaat hat irgendwie die Pflicht, sich darum zu kümmern. Und es kann nicht sein, dass es hier Menschen gibt, die da hinten runterfallen und ein menschenunwürdiges Leben führen müssen, bloß weil der Sozialstaat nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stellt für diese Menschen. Und da haben wir halt die soziale Arbeit, was es ausmacht, die Arbeit am Verhalten oder mit dem Verhalten und mit den Verhältnissen. Ja, das geht immer Hand in Hand, es geht nie darum, nur am Verhalten zu arbeiten, weil genau das wäre diese Falle der Neoliberalisierung mit der Eigenverantwortung, mit der eigenen Leistung. Aber es geht immer vor allem um die Struktur, wie diese überhaupt ermöglicht, was ich selbst an Handlungen vollführen kann, ja, was für einen Spielraum ich letztendlich habe. Und dann sind wir schon im letzten Kontext, im sozial-ökologischen Kontext. Na, wir erinnern uns, diese immer schneller werdende Prozess der Veränderung in der Gesellschaft kann zu Überforderung und Entfremdung führen. Wir haben dadurch viele Asynchronitäten im Lebenslauf. Und hier nochmal ein Zitat von Wolfgang Preis, Seite 91. Die Lebenswelt gilt als gefährdet, da die Systemlogik immer weiter in sie vordringt und kolonialisiert. Das bedeutet, es passiert eine zunehmende Vergesellschaftung. Den Begriff kolonialisiert finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich habe mich halt Kolonialisierung schon ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Könnte man sagen, wird hier ein bisschen einfach sich genommen, der Begriff, und verwendet. Ich glaube, wir verstehen trotzdem, was damit gemeint ist. Dass halt wirklich diese Systemlogik, die dringt immer weiter in unser Privates vor. Zum Beispiel durch die Neoliberalisierung. Ja, es ist ja letztendlich aus der Ökonomisierung oder aus der Ökonomie entstanden. Dieses Denken oder auch diese Art des Wirtschaftens quasi, und die hat sich aber wirklich bis ins private Leben mittlerweile durchgesetzt und gestaltet dadurch natürlich die einzelnen Leben sehr stark oder engt sie auch sehr stark ein. Und hier haben wir das erste Thema Lebenswelt. Ja, wir hatten auch schon gesagt, entwickelt sich aus Erfahrung, mit der das tägliche Leben gestaltet wird, Prägung durch persönliches Erleben und direkte reale Umwelt, und es ist so der Ort, wo Lebensaufgaben und Lebensprobleme bewältigt werden. Vorherrschende Ereignisse und Gegebenheiten im Lebensumfeld sind halt so durch Strukturierung, Sinngebung, Veränderung und Einschränkung gekennzeichnet. Wie können wir jetzt methodisch vorgehen? Na, wir müssen erstmal die Lebenslage erfassen. Ja? Also die subjektive Sichtweise müssen wir erfassen. Die Lebenspraxis, die Bedürfnisse und aber auch die Möglichkeiten, die eine Person hat. Und genau, also wie wir das machen, ne, das schwingt die ganze Zeit weiter mit, diese ganze Ethik und das Wissen auch, wie wir mit Menschen reden, wie wir Menschen reden lassen und auch zuhören. Und dann richten wir den Blick vor allen Dingen auf fall- und situationsspezifische Aspekte der Lebensweltanalyse. Der Ausgangspunkt ist dabei immer der Alltag. Das macht die Lebenswelt da überhaupt aus. Es geht um die Alltagsstrukturierung und um die alltägliche Sinnkonstruktion. Ja, Handeln von Menschen ergibt immer Sinn subjektiv. Und diese Sinnkonstruktion ist halt ganz stark mit Motivation auch verbunden, warum Menschen sich denn so verhalten, warum sie so handeln. Und das sollten wir natürlich möglichst rausbekommen oder so eine Tendenz und dann als Vorschlag dem Gegenüber übermitteln. Und dann kann der Mensch entweder sagen, oh wow, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, da ist eine Menge dran. Oder die Person sagt, oh nee, Bullshit, das ist so überhaupt nicht. Und auch dann haben wir das zu akzeptieren. Nach der Lebenswelt können wir auch die Alltagsstrukturierung angucken, als nochmal einen gesonderten Punkt sozusagen von der Lebenswelt. Hier haben wir tatsächlich nur Inhalt und gar kein methodisches Vorgehen, denn na, es geht so um Selbstverständlichkeit und Sicherheit im Alltag halt. Die Alltagsstrukturierung zwischen freier Wahl und Vorgaben der Gesellschaft. Da haben wir sowas wie eine Schulpflicht, ne? Da kann ich nicht frei entscheiden, wie ich meinen Alltag strukturiere. Da haben wir halt auch wieder dieses Strukturelle mit drin. Der Ort als routinisiert und monoton, also nicht Ort, sondern oft wird es als routinisiert und monoton empfunden, der Alltag. Und es gibt halt nicht nur Sicherheit und Orientierung, sondern beinhaltet auch eine ganze Menge Widersprüche, Gefahren, Hoffnungen, Enttäuschungen. Und all das macht diesen Alltag aus und kann sich in der Strukturierung des Alltages widerspiegeln. Die Sinnkonstruktion, die, wie ich schon gesagt habe, ist ja auch stark mit der Motivation verbunden und es geht um die inneren Vorstellungen, Empfindungen und Überzeugungen, ja, so Glaubenssätze, Denkmuster, Bewusstsein. Bewusstsein ist ja ein sehr großes Wort, das wurde auch nicht weiter ausgeführt in dem Buch, finde ich ein bisschen schwammig, aber so vom Vibe her, denke ich, wissen wir auch hier, was gemeint ist. Und die Grundlage zur Interpretation der Umwelt ist halt immer das Weltbild. Ja? Das Weltbild beruht auf meinem Wertesystem und ich habe immer die Information, ne? Die läuft durch mein Wertesystem. Am Ende habe ich die Interpretation und wie ich die Umwelt wahrnehme, hängt halt von meinem Weltbild ab. Und die Verfestigung stereotyper Verhaltensweisen kann natürlich auch für Stabilität und Kontinuität sorgen. Dafür sind die ja auch da. Ja? Wenn ich mich stereotyp verhalte, das verfestige, dann habe ich bin ich einfach sicher, weil ich dann immer auf die gleiche Art und Weise quasi reagiere. Methodisch können wir hier erstmal sagen, okay, das ist ja oft nicht bewusst, diese Sinnkonstruktion. Wir stellen uns ja nicht im Alltag die Frage, wieso ergibt das eigentlich gerade Sinn, was ich tue? Und ja, ist ja auch hier ein Anführungszeichen, ne, problematisches Verhalten. Also aus problematischem Verhalten können wir erschließen, was wir da eigentlich für eine Sinnkonstruktion dahinter haben, ob es der vielleicht auch gerade im Weg steht. Und ja, und hier können wir in der Intervention später natürlich noch viel weitergehen, ob wir da in irgendwelche funktionalen Äquivalente oder sowas gehen. Ja, aber da sind wir ja gerade noch gar nicht. Wir haben dann weiterhin im sozial-ökologischen Kontext haben wir das Soziotop. Ja, das war so wieder Zitat. Die regionale Einheit, Gemeinde oder Stadtteil mit jeweils spezifisch demografischer Zusammensetzung und physikalisch-architektonischer Infrastrukturen, wie zum Beispiel Schulen oder Freizeitmöglichkeiten. Methodisch können wir sagen, es gibt Kennzeichen dieses Soziotops, ja, die soziale, also das ist wieder Sachen, die wir erschließen möchten, die soziale Vernetzung, Verwandtschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen, Verhältnis von Wohnbereich und Arbeitsplatz, ja, ohne das jetzt einfach nur auf so eine Work-Life-Balance runterbrechen zu wollen. Möglichkeiten zur Partizipation und Inanspruchnahme von Sozial-, Bildungs- und Kultureinrichtungen und so weiter in einem bestimmten Stadtteil, ja, also wie ist wirklich dieser Stadtteil von der Struktur her aufgebaut, dass ich irgendwie mein Leben führen kann auf eine bestimmte Art und Weise. Und wir haben als letztes hier wieder das Ökosystem, na, also die Modernisierungsbestrebungen der Gesellschaft können zu individuellen Belastungssituationen führen und je ausdifferenzierter diese Gesellschaft wird, auch durch diese Modernisierungsbestrebungen, desto schwieriger wird die Anpassung. Da haben wir halt das Thema der Vielfalt, ne? Wahlmöglichkeiten, Suchprozesse, Identitätskrisen, da zählt viel mit rein. Also immer sowohl das eine als auch das andere. Und der Anpassungsdruck auch, der überschreitet oft die Anpassungsfähigkeit in unserer modernen Zeit. Also man kann das, glaube ich, merken, indem man so in das Erwachsenenalter, wenn wir uns jetzt mal wirklich an dieser Altersdefinition aufhalten, so was weiß ich, 20er, so bis Ende 20er, da wird es schon sehr schwierig, sich in diese technologischen Zusammenhänge irgendwie vorzukämpfen, sage ich mal, die jetzt eher so Kinder oder sehr junge Jugendliche, in denen die sich bewegen. Ja, das wird dann schon sehr abstrakt und ist gar nicht mehr so erlernt, wie vielleicht, ja, also ich bin zum Beispiel nicht mit einem Smartphone groß geworden in den ersten Jahren, oder auch, ich sag mal, in den ersten ja, 15 bis 20 Jahren meines Lebens und merke natürlich, dass das jetzt in unserer Gesellschaft erwartet ist, dass man sowas hat, dass man auch irgendwie Teilhabe, Zugangsmöglichkeiten nur mit diesem Gerät hat. Würde schon sagen, dass ich damit sehr gut klarkomme mittlerweile, aber das hat halt wirklich gedauert und ich werde das niemals auf eine Art und Weise beherrschen, wie das Menschen beherrschen, die das seit dem, weiß ich nicht, 8. Lebensjahr oder so ein Smartphone haben und damit aufgewachsen sind. Das ist ein ganz anderer Umgang und auch Zugang zu dieser Technologie beispielsweise. Vom methodischen Vorgehen her habe ich mich hier für ein Zitat entschieden auf Seite 94. Und das fand ich sehr gut. Viele Menschen sind auf der Suche nach neuen und befriedigenderen Lebensformen. Thematisiert werden die vielfältigen Beziehungen zwischen Betroffenen und ihrer sozial-ökologischen Umwelt, um die individuellen Folgen des gesellschaftlichen Wandels, der persönlichen Antizipationsstrategien und die Voraussetzung zur Herstellung eines sozial-ökologischen Gleichgewichts in einer postmodernen Gesellschaft zu erfassen. Ja, da ist sehr, sehr viel drin. Können wir ja nochmal so ein bisschen durchgehen. Ja, es geht um Beziehungen, aber um so Person-Umwelt-Beziehungen. Die individuellen Folgen, die so diese gesellschaftliche Wandel und Bewegung auch mit sich bringt, um die Voraussetzung zur Herstellung eines sozial-ökologischen Gleichgewichts, bisschen hochtrabend formuliert. Aber ja, also was für Möglichkeiten bietet mir diese Gesellschaft überhaupt? Irgendeine Art von Gleichgewicht herzustellen zwischen mir und der Gesellschaft. Was ist für mich überhaupt dieses Gleichgewicht? Und wie ermöglicht oder behindert das die Struktur, das Ökosystem in dem Fall, ja, dass wir in diese Richtung gehen können. Ja, und ihr merkt schon, das war jetzt ein ganz schöner Brocken. Wir sind jetzt durch mit der Situationsanalyse. Das war erst Schritt 4. Die anderen werden nicht so lang. Aber das waren jetzt wirklich diese ganzen Inhalte nochmal aus den Folgen von davor. Jetzt nochmal wirklich so auf das Methodische geguckt. Genau, ich hoffe, da gab es jetzt einen ganz guten Überblick und ist vielleicht auch nochmal ein bisschen klarer geworden, warum wir das in den Folgen davor eigentlich so scharf getrennt haben. Aber wir gehen direkt weiter und zwar in die 5. Phase, die Interpretation und Hypothesenbildung. Also nachdem wir jetzt hier wirklich in der Situationsanalyse ganz viel erfasst haben, ganz viel analysiert haben, haben wir das so alles vor uns quasi nach so einem Termin mit der Person, haben das alles da liegen und dann gucken wir uns an. Deutung und Interpretation müssen für alle Beteiligten offengelegt werden und damit die kritisch gewürdigt werden können. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier bestimmte Faktoren in meiner Analyse rausgearbeitet, das lässt folgende Interpretation zu, dann kann ich nicht einfach sagen, das ist so, sondern wir gehen in die Koproduktion und bieten das unserem Gegenüber an als eine Interpretation und die gilt nur dann, wenn das Gegenüber diese auch annimmt. Und da helfen uns natürlich sozialwissenschaftliche Theorien und Konzepte. Und zwar, ich kann es nicht oft genug betonen, wirklich alles, was wir bisher gelernt haben und auch das, was wir alles noch nicht gelernt haben. Also wir können da unendlich weitergehen. Und für jeden Kontext brauchen wir halt mehrere Theorien und Kontexte. Es reicht nicht, wenn ich irgendwie eine Theorie voll gut kann und mit der setze ich mich jetzt an diesen Fall. Das reicht halt nicht aus, weil die Theorien ja auch alle ihre Grenzen haben. Die besondere Berücksichtigung des Einzelfalls ist hier wirklich das Credo im Gegensatz zu der technokratischen Expertokratie. Also es geht wirklich um eine kommunikative Verständigung mit den Betroffenen, um eine stellvertretende Deutung. Das hermeneutische Verfahren, wir hatten es in der ersten oder zweiten Folge hier zu der sozialpädagogischen Fallarbeit. Ja, es geht darum, dass immer wieder eine neue Ausgangsposition, eine neue Grundinformation zu haben und in einer Spirale das immer weiterzuentwickeln. Die aktive Einbindung der Betroffenen in die Hypothesenbildung. Und da müssen wir halt wirklich so einen Mittelweg finden, der auch wirklich Sinn ergibt und auch zielführend ist. Weil es ist natürlich auch unbefriedigend, wenn so Hypothesenbildungen von beiden Seiten kommen, die immer so völlig konträr sind und es geht nicht vorwärts, ist natürlich auch nicht befriedigend. Da müssen wir methodisch dann halt wirklich gucken, wie wir das gut so ein bisschen ja, steuern können, vielleicht sogar. Wir haben den Betroffenen-ExpertInnen-Dialog. Ja, da haben wir die Zusammenführung von Alltagserfahrungen und Wissenschaftskonzepten. Und das ist wirklich das Mächtige hier. Also das würde ich wirklich gern nochmal konkret rausstellen. Das ist überhaupt das Allerwichtigste in so Beratungskontexten, dass wir eine Person haben, die Expertin über sich selbst ist, über den eigenen Alltag. Und dass wir ExpertInnen sind über sozialwissenschaftliches Wissen, Theorien, Methoden. Und wenn wir das beides zusammenbringen, dann haben wir einen unglaublich mächtigen Pool an Interventionen zum Beispiel, die wir daraus ableiten können, an Zielstellungen. Und das kann uns beide in dem Fall sehr viel weiterbringen. Und hier habe ich nochmal ein Zitat von Wolfgang Preis, Seite 102. Kontextuelle Faktoren und Ursachen, die zur Hilfebedürftigkeit geführt haben, die Bedeutungs- und Sinngehalte von Selbstkonzepten und potenzielle Ressourcen werden in einer deutenden Aneignung und Übersetzung der symbolisch repräsentierten Wirklichkeit gemeinsam erschlossen. Die unterschiedlichen Sichtweisen und Bedürfnisse der Beteiligten sind für die jeweils anderen zugänglich zu machen. Dies setzt die Fähigkeit zum Verstehen der jeweils anderen Perspektive, zur Reflexion der eigenen Haltung und zum Dialog voraus. Ja, und hier haben wir es wirklich nochmal. Wir haben Handlungswissen, wir haben Handlungsethik und wir haben Handlungsmethodik. Und wir brauchen die immer gleichzeitig. Und hier haben wir nochmal, wenn ihr es euch runtergeladen habt, seht ihr es nochmal, ein Screenshot von einer Seite aus dem Buch. Und da haben wir oben die Bestandsaufnahmen und Situationsanalyse. Und in der einen Seite, also in der betroffenen Seite, geht es so um eine fallbezogene Datensammlung erstmal, um den situativen Kontext als nächstes, in dem das alles erzählt wird, auch wie es erlebt wird. Der personelle und intrapersonelle Kontext, beispielsweise, ja, Entwicklungsprobleme, Verhaltensproblematiken. Im interpersonellen Kontext könnten das Beziehungsprobleme, Kommunikationsprobleme sein. Im transpersonellen Kontext könnten das Integrationsprobleme, Sozialisationsprobleme sein. Und dann natürlich genauso bei den anderen Kontexten, der sozialräumliche, sozialstrukturelle und sozialökologische. Und da haben wir die Betroffenenperspektive. Auf der anderen Seite haben wir das sozialwissenschaftliche Hintergrundwissen. Wir haben Erklärungsmodelle, Theorien, ja, von den zum Beispiel, also was ja als Beispiel aufgeführt wird, von den Entwicklungsproblemen haben wir die Entwicklungstheorien. Zu den Verhaltensproblematiken haben wir Verhaltenstheorien. Zu Beziehungsproblemen haben wir Gruppentheorien. Zu Kommunikationsproblemen Kommunikationstheorien. Wir haben bei Integrationsproblemen haben wir Integrationstheorien, genauso wie wir Sozialisationstheorien haben. Und bei all diesen Kontexten haben wir da immer Ansätze dazu. Und hier haben wir die ExpertInnenperspektive. Und die gehen jetzt beide zusammen in eine Ausbalancierung und in den Verständigungs- und Aushandlungsprozess nach dem dialogischen Prinzip. Da hatten wir Martin Buber in der ersten Folge. Und daraus, erst daraus, am Ende, können wir überhaupt die Interpretation und Hypothesenbildung machen. Und wir wollen in die Wirklichkeitskonstruktion des Gegenüber eintauchen, ja, mit den Worten von Buber. Und die ExpertInnenperspektive ist hier nicht die Grundlage, auf der dann das Subjektive quasi gesehen wird, sondern das Subjektive, die Betroffenenperspektive, die ist die Grundlage. Und unsere ExpertInnenperspektive, die ist nur ein Reframing davon. Die kann Lösungsperspektiven aufzeigen, aber sie ist nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit fühlt und erlebt die Person gegenüber. Und daraus entstehen dann Hypothesen zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Hilfebedürftigkeit. Ja, also was trägt denn dazu bei, dass die Person aus was weiß ich, problematischen Zuständen nicht herauskommt, dass die aufrechterhalten werden oder dass die überhaupt entstanden sind. Und daraus dann, daraus entsteht dann wieder die Phase, dass wir das den Betroffenen als Deutungsmuster anbieten. Und wir sagen, man könnte das sein, dass du, keine Ahnung, durch deine, ganz platt jetzt, durch deine viele Mehrarbeit, viele Überstunden, die du machst, dass dadurch zu wenig Zeit mit deinen Kindern verbringst und da vielleicht seit ein paar Monaten die Beziehung immer schwieriger wird und du das Gefühl hast, dass ihr euch immer weiter auseinanderlebt oder was auch immer, da können wir dann in die Deutung gehen. Und das aber immer anzubieten und nicht zu sagen, ja, also das ist ja klar, hier so und so, darum geht es nie. Es geht, also es ist wirklich was wir nicht tun dürfen. Wir dürfen nicht irgendwelche Annahmen machen aufgrund unseres ExpertInnenwissens. Aber ohne dieses ExpertInnenwissen können wir auch nicht arbeiten, weil dann brauchen die Leute uns nicht. Denn wir sind dafür verantwortlich, aus dem, was die Menschen erzählen, das so zerlegen zu können, dass wir damit arbeiten können, dass wir ein Reframing, Paraphrasierung anbieten können, Lösungsmöglichkeiten anbieten können und das dann auch wieder alles zusammenzubringen in eine Bedeutung, das auch so weit erklären und rüberbringen zu können, dass das Gegenüber das versteht und sich im besten Fall sogar noch damit identifizieren kann und auch etwas professionellere Brillen vielleicht aufsetzen kann, um das eigene Leben zu betrachten. Darum geht es. Das war die Interpretation und Hypothesenbildung. Wie gesagt, der zweite Schritt, in den wir ein bisschen intensiver eingetaucht sind jetzt. Und jetzt gehen wir aber trotzdem noch durch die anderen. Und zwar haben wir hier Schritt 6, die Prognose. Habe ich hier auch wieder Zitat, Seite 106. Das ist die vorausschauende Beurteilung eines Entwicklungsverlaufs, die auf der bisherigen Lebensgeschichte der Betroffenen basiert. Ich denke, ziemlich klar. Was wir da so berücksichtigen, sind halt besondere Fähigkeiten und Stärken. Probleme, Persönlichkeitsstruktur, weiteres soziales Umfeld, das sind alles Sachen, die wir da berücksichtigen müssen bei der Prognose, denn anschließend an die Lebensgeschichte, die wir erfahren haben, ja, können wir gucken, okay, wie würde das denn jetzt so weitergehen, wenn wir nichts ändern? Und da müssen wir natürlich das alles mit einberechnen, was uns erzählt worden ist, um da dann wieder unsere ExpertInnen-Perspektive draufzupacken und dann wieder zusammen in den Dialog zu gehen. Wir haben hier Belastungs-, Umgangs- und Verhältnischarakter. Und da geht es darum, Alternativen zu erschließen. Und zum Beispiel Entwicklungs- und Veränderungsoptionen, ja, Problembeschreibung und Veränderungsmöglichkeiten aufzeigen, wäre hier die Aufgabe. Da haben wir hier Veränderungsbereitschaften und eine Veränderungsfähigkeit auch. Ja, Belastbarkeit. Die intellektuellen Fähigkeiten einer Person. Haben wir Belastungsfaktoren und mögliche Schwierigkeiten, zum Beispiel Integrationsbarrieren und Alternativen und Entwicklungsspielräume. Und das sind dann auch wieder alles auf verschiedenen Ebenen, je nachdem, womit wir in die Analyse gegangen sind. Und das sind wirklich hier die Prognosen, ja, dass wir sagen, okay, wie läuft es, wenn wir nichts ändern? Und was könnten wir aber ändern und wie könnte dann die Veränderung aussehen? Das ist so der Teil Prognose. Und dann haben wir die Zielbildung bzw. Hilfeplanung. Wir wollen ja dann Ziele formulieren. Ne? Also einmal die Personen selbst dabei zu unterstützen, eigene Ziele formulieren zu können. Und ja, muss man halt so sagen, je nach Institution sind auch so gewisse eingeengte Zielformulierungen vorgegeben. Und es geht aber überhaupt erstmal darum, diese angestrebten Ziele überhaupt aufzustellen. Die sind erstmal an das Präferenzsystem gebunden, klar, müssen durch Interaktion entwickelt werden, wir sind hier wieder in einer Co-Produktion und orientieren sich natürlich vor allem an Ressourcen. Die individuelle Zielbindung plus diesen strukturellen Planungsprozess, wenn wir das ganz, ganz formal machen, das wäre dann ein Hilfeplan. Ja, ein Hilfeplan ist nochmal so eine besondere Zielbildung, sehr formal ausgestaltet. Und es kann halt als Entscheidungshilfe für die Wahl der geeigneten Hilfeform auf Grundlage von Situationsanalyse, Hypothesenbildung und Prognose genutzt werden. als Planungsinstrument zur Steuerung des Hilfeprozesses, als Koordinierungsinstrument im Zusammenhang mit der Bewilligung und der Durchführung der Hilfe, als fachliche Selbstkontrolle und als Basis für fachliches Controlling, als Subjektstellung der Hilfesuchenden durch die Einbeziehung der Betroffenen in den Planungsprozess, Aushandlungsprozesse über Situationsdefinitionen und Ziele durch kommunikative Verständigung intersubjektiv zwischen AdressatInnen und Professionellen. Das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe mit der Koproduktion. Und Gesamtziel und einzelne Planungsschritte werden auch zusammen abgestimmt. Das wäre dann so ganz formal. Natürlich immer auch Teile davon in einer weniger formalen Zielbildung. Aber ohne eine Zielbildung können wir ganz schlecht überhaupt weitergehen. Na, wir brauchen ja ein Ziel, worauf wir hinarbeiten, damit wir Interventionen auch wirklich durchführen oder veranlassen können. Und das ist jetzt nämlich auch Punkt 8, die Intervention. Es geht um ein bewusstes, zielgerichtetes Eingreifen in personelle, sozialräumliche, sozialstrukturelle und sozialökologische Systeme. Es geht hier wirklich um diese vier Kontexte, die wir jetzt auch ganz schön durchgekaut haben. Wir müssen immer gucken, wo braucht es jetzt gerade die Veränderung und was ist wie dringend. Und wir haben hier so eine Doppelverpflichtung der sozialen Arbeit, ne? Wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, Veränderung des Sozialverhaltens und Veränderung der Sozialverhältnisse. Personellen Interventionsebenen, die gehen eher auf die Veränderung des Sozialverhaltens. Und das sind so unmittelbar personenbezogene soziale Dienstleistungen. Wohingegen, wenn wir die Veränderung der sozialen Verhältnisse erwirken wollen, dann sind wir wirklich in den sozialräumlichen, sozialstrukturellen und sozialökologischen Interventionsebenen. Die sind nur mittelbar personenbezogen. Und Ansätze und der Interventionsformen können gern vertieft werden hier Seite 112 bis 120 in dem Buch von Wolfgang Preis. Ich nenne die jetzt nur, weil das würde jetzt definitiv den Rahmen sprengen. Empowerment, themenzentrierte Interaktion, soziales Training, Soziotherapie, therapeutische Gemeinschaft, Milieutherapie, Mediation, Täter-Opfer-Ausgleich, lebensweltorientierte Sozialarbeit oder Krisenintervention. Und das ist natürlich keine abgeschlossene Liste, sondern eigentlich eher ein sehr winziger Ausschnitt, was für Interventionsformen da genutzt werden können. Nach der Intervention, also ne, die Intervention, das dauert natürlich lange. Das sind halt wirklich das, was wir dann festschreiben. Okay, das und das wird passieren, die und die Person wird das tun. Und dann treffen wir uns immer wieder, besprechen quasi immer wieder, na, wie läuft es gerade und was läuft nicht so gut, was können wir da nochmal machen. Und genau da geht es jetzt rein in Punkt 9, den Prozessverlauf und die Fortschreibung. Na, die Überprüfung und Fortschreibung dieser Hilfe sollte mindestens halbjährlich passieren. Und anfangs dichtere Intervalle, weil ja Probleme und Schwierigkeiten, die aufkommen, denen wollen wir ja gegensteuern und zwar wirksam. Und sollten die gleich am Anfang auftreten und dann warten wir ein halbes Jahr, dann kann das natürlich wieder zu Motivationsverlusten, zu Zugangsschwierigkeiten und was auch immer führen. Die Fortschreibung beantwortet drei Fragen. Was ist bisher mit welchem Ergebnis geschehen? Wie soll es weitergehen? Und wer übernimmt die Aufgabe und Verantwortung dann auch? Na, das sind natürlich sehr wichtige Fragen, vor allen Dingen die erste, was ist bisher mit welchem Ergebnis geschehen? Das ist oft gar nicht so einfach zu beantworten, da wir ja so diese Ergebnisorientierung in der sozialen Arbeit immer sehr schwierig haben, aber natürlich geht es hier um das Subjektive der Person. Hat es was gebracht oder nicht? Und kann das so weitergehen oder wünscht sich die Person da eine Veränderung? Oder sehen wir vielleicht auch aus einer professionellen Perspektive einen Vorschlag für eine Veränderung? Oh, und wer macht das dann? Ne? Und wer hat die Verantwortung? Und bei der Prozessevaluation geht es dann natürlich darum, okay, wie haben wir eigentlich diesen Fall bearbeitet? So, wie sind wir vorgegangen? Wie geht es uns auch mit diesem Fall? Das ist ja in der sozialen Arbeit immer ganz wichtig, dass wir da genügend Raum haben, darüber zu sprechen. Und da können wir natürlich sowas wie eine kollegiale Fallbesprechung oder eine Supervision machen. Und das, wenn wir gerade mit solchen intensiven Fällen arbeiten, natürlich auch möglichst regelmäßig. Dann haben wir die Phase 10, die Ablösung und Integration. Na, wir haben ja durch diese Zusammenarbeit, die ja dann an diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine ganze Weile dauert, ist ja auch eine Beziehung entstanden. Offenbar oder meistens dann auch eine sehr intensive Beziehung. die natürlich durch professionelles Steuern von Nähe und Distanz immer eine Arbeitsbeziehung bleiben sollte. Und da gibt es dann so verschiedene Phasen der Ablösung, wenn es dann irgendwo so weit ist. Denn ein Ablösungsprozess ist ja auch wieder ein kritisches Lebensereignis. Und ich gehe jetzt nicht nochmal genau in diese Ablösungsprozesse rein. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Beratung machen wir das nochmal mehr. Aber es gibt so Phasen, und zwar haben wir bei der Ablösung erstmal so dieses Loslassen, dieser fortschreitende Prozess des Loslassens und der Loslösung. Also auch das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern ist auch ein Prozess und führt letztendlich oder soll letztendlich zur Selbstständigkeit führen. Ja, hier haben wir wieder diesen Satz, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen ja die Menschen nicht abhängig von uns machen und künstlich in Hilfe halten. Und die Voraussetzung davon ist halt, eine Nachbetreuung als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, sollte noch irgendwas sein, ich bin erreichbar, ich bin ansprechbar. So, du hast meine Nummer, du weißt, wo mein Büro ist. Na, sollte es Probleme geben, komm auf mich zu. Weil wir wollen ja nicht, dass es wieder erst in so eine kritische Lebenssituation geht, wo dann wieder eine umfängliche Hilfe gebraucht wird, sondern wir können super immer weiter an das Amt knüpfen, was wir alles gemacht haben. Und als allerletztes haben wir dann nur noch Schritt 11, die Evaluation, Selbstevaluation und den Wirksamkeitsdialog. Und hier würde ich einfach nur die drei Wörter droppen, Ergebnisqualität, Prozessqualität, Strukturqualität. Da gibt es Vielfältiges, was man sich auch anlesen kann, wie man das evaluieren kann. Aber natürlich sollte so ein gesamter Prozess, wenn der abgeschlossen ist, natürlich breit evaluiert werden, um zu sagen, okay, das ist wirklich gut gelaufen, das war weniger gut, woran lag's? War das wirklich ganz stark so ein Einzelfallding oder kann man das in zukünftigen Hilfen vielleicht berücksichtigen und daraus lernen und vor allen Dingen auch das, was gut funktioniert hat, wieder mitnehmen, auch in nächste Hilfen. Genau, das war's quasi zur integrativen Fallbearbeitung oder Fallarbeit. Eine ganze Menge, vor allen Dingen diese 11 Schritte, wirklich aus einer Lebensgeschichte so, jetzt wenn ich mal in diese Prüfungssituation nur gehe, ne, wir haben eine Fallgeschichte und das dann daran so durchzuexerzieren, das ist schon nicht einfach, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, finde ich, also wo man wirklich mal gucken kann, was habe ich eigentlich für ein Wissen und wo stoße ich an meine Grenzen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir euch das dann mal vorstellen, wie wir das so gemacht haben. Meiner Meinung nach einen sehr spannenden Fall. Und genau, ich hoffe, das war jetzt nicht zu trocken und zu überfordernd alles. War ja quasi fast der Inhalt von dem ganzen Buch, wenn man so möchte, oder von dem Kernteil des Buches. Genau, aber ja, wie immer wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!